RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Gegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Und wir starten heute wieder mit unserer ersten Kategorie:
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, beginnen wollen wir einmal ganz kurz mit ein paar Gedanken zu dem Thema Krieg in der Ukraine. Das ist ja erst wenige Tage alt. Die politischen Bedingungen und die Not der Menschen durch den Krieg wollen wir hier nicht betrachten. Das ist alles so schrecklich, dass das schwer in einen Wirtschaftspodcast sich packen lässt. Aber es ist ganz sicher, dass auch unsere Gedanken bei all den Betroffenen sind, die jetzt ungewollt leiden müssen. Wir wollten nur einfach hier mal die Frage stellen, welche Auswirkungen der Krieg auch auf das Kaufverhalten der Menschen in Mitteleuropa, also da, wo wir jetzt leben, möglicherweise haben wird. Und damit meine ich jetzt nicht die Auslistung von russischen Waren, die immer größere Kreise zieht, weil die Unternehmen damit demonstrieren wollen, dass sie nicht einverstanden sind mit dem, was in Russland entschieden worden ist, sondern es gibt ja auch andere Faktoren. Als erstes möchte ich einen Faktor Angst nennen. Das hat ganz viele Menschen erfasst, ausgelöst durch die Drohung für einen theoretischerweise einen Atomkrieg von Wladimir Putin. Und auch wenn das nicht kommt, aber es hat ganz viele Menschen erfasst. Und Angst führt dazu, dass die Ausgaben noch schärfer kontrolliert werden, dass man eher vorsichtig sein Geld ausgibt. Das ist bei Älteren sehr, sehr stark ausgeprägt. Man sagt, die Älteren, die über 80 sind, das sind vielleicht nicht die, die den größten Konsum antreiben, aber die auch eine Auswirkung auf die Jüngeren haben. Die sind durch die Kriegsgeneration geprägt. Aber ich weiß es aus Erfahrung, das hat man auch in anderen Krisen schon erlebt, dass sobald es politische Krisen gibt und die Menschen Angst haben müssen, dass sie vielleicht irgendwie da reingezogen werden, dass sich das Ausgabeverhalten deutlich verändert und man weniger ausgibt. Der zweite Faktor, der sozusagen auch schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen hat, eigentlich ausgelöst durch Corona, ist das Thema Energie. Die Energiepreise sind seit geraumer Zeit durch die Decke gegangen, kann man sagen. Gas, Elektrizität, Erdöl. Und die werden jetzt noch mal teurer, weil zumindest für die Bundesrepublik kann man sagen, dass über ein Drittel des Gas- und Erdölbedarfs aus Russland bezogen wird. Und ob das alles sichergestellt ist, das wird man sehen. Man weiß, die Bundesregierung in den verschiedenen Ländern, auch Deutschland, Österreich, die haben sichergestellt, dass die Speicher aufgefüllt werden. Aber man muss damit rechnen, dass Energie weiter teurer wird. Und dann gibt es natürlich noch eine Verknappung von Rohstoffen. Das hat auch vorher ja schon durch die Lieferwege da Verknappung gewesen, gegeben. Das sieht man in Supermärkten. Aber hier meine ich jetzt insbesondere, dass die Ukraine und Russland sind die weltweit größten Produzenten von Weizen, Sonnenblumenöl und Mais. Gut, Maisesser klingt jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber damit ist auch Futtermais gemeint für die Tiere. Sonnenblumenöl kann man beobachten, wird schon in einigen Supermärkten nur noch in Haushaltsmengen abgegeben und teilweise steht gar nichts mehr im Regal. Und es ist damit zu rechnen, dass durch die Kriegsaktivitäten einfach weniger produziert wird. Und wenn weniger produziert und gehandelt wird, dann heißt das in der Regel auch, dass das auch noch teurer wird. Ne? Also das heißt, die Kunden haben wahrscheinlich höhere Kosten durch Energie und Grundnahrungsmittel. Sie haben teilweise Angst, sie sind vorsichtig beim Shoppen und Reisen. Und das wird meiner Meinung nach eben auch den Konsum bremsen und für einige Branchen zu einer großen Belastung führen. Und was wir auch gelernt haben in der Zeit ist, dass online dadurch natürlich wieder weiter wächst, weil die Menschen sagen, naja, also zum Bummeln auf der Straße ist mir vielleicht weniger zumute. Muss man damit rechnen, dass das Geld sehr bewusst eingesetzt wird, dass die Menschen, die wenig haben, noch weniger haben werden und die Discounter eher groß machen werden. Im Luxusbereich gibt es vielleicht für die Menschen, die das Geld haben, andere Möglichkeiten. Aber die große Mitte, die auch sozusagen gerade in Deutschland sehr viel dazu beigetragen hat, dass man hier eine gesunde Wirtschaft hat, die geraten unter Druck. Es gibt natürlich heute noch keine Zahlen. Der Krieg ist gerade, wie gesagt, ein paar Tage alt. Wir werden darüber berichten, aber ich weiß, wir hatten vor geraumer Zeit auch sehr früh darüber berichtet, über Preiserhöhungen, die kommen werden. Und damals sagte die Bundesregierung, naja, wird alles nicht so schlimm kommen, aber es ist, die Preise sind durch die Decke gegangen in allen Bereichen. Ja? Und wir werden jedenfalls uns das genau angucken und dann immer zeitnah darüber berichten.
Ja, es ist wirklich schrecklich, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Wir hoffen, dass der Krieg auch nur wenige Tage alt bleibt, sozusagen. Wie du auch sagst, Wolfgang, über das menschliche Leid und alles rundherum will man hier nicht mal näher eingehen. Vielleicht auch noch so einen wirtschaftlichen Aspekt gesprochen, finde ich dann auch jetzt spannend dann zu sehen, wie sich dann die Marken dann positionieren werden. In der Ukraine sind ja die Shops alle geschlossen, aber wie werden vor allem auch dann die Luxusmarken damit umgehen, mit ihren russischen Stores. Ne? Dann auch immer mehrere Seiten dann zu betrachten. Bleiben wir offen, ne? Supporten wir auch unsere Teams dann dort vor Ort oder schließen wir, ja. Um da auch ein Zeichen zu setzen. Da habe ich bis dato jetzt noch nicht viel gehört, aber ja, die Modenshows sind ja auch gerade ongoing. Sind die Marken vielleicht auch noch damit beschäftigt, aber wie du sagst, wir beobachten weiter.
Ja,
hoffentlich genau. Nicht mehr lange.
Ja, das wollen wir hoffen. Ne? Denn jeden Tag sterben dort viele Menschen und die Flüchtlinge, die jetzt sozusagen hier unterwegs sind, die haben ja auch nun keine Sicherheiten, auch wenn sie überall gerne aufgenommen werden, aber trotzdem ist das natürlich ein Desaster. Gehen wir mal zu Wirtschaftsnachrichten. Fangen wir an mit der Firma Fielmann, großes Optikerunternehmen aus Deutschland, aus Hamburg genauer gesagt. Die haben diese Woche die Schlagzeile gegeben, Fielmann verdient dank Expansion mehr, die Dividende steigt. Denn man hat letztes Jahr dank seines Expansionskurses den Umsatz und den Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz ist um 17% auf knapp 1,7 Milliarden Euro gestiegen. Und der Gewinn ist auch um 20% auf über 210 Millionen Euro vor Steuern gestiegen. Dabei hat man schon erhebliche Investitionen gehabt, weil die meisten Neueröffnungen durch die Expansion erst im dritten und vierten Quartal lagen und weil Fielmann auch sehr viel investiert hat in seine digitale Präsenz. Also ist man mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das äußert sich eben daran, dass die Aktionäre eine um 25% höhere Dividende erhalten. Und Fielmann ist noch optimistisch. Also man geht von einer zweistelligen Zuwachsrate beim Umsatz aus und es soll mindestens ein neuer Markt neu erschlossen werden. Das sind ja jetzt erstmal ganz positive Aussichten und Meldungen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Kommen wir zu dem nächsten. Wir haben schon sehr viel über Douglas und Filialschließungen und deren digitalen Strategie berichtet. Hier in diesem Fall jetzt mal eine kurze Meldung aus von Douglas in Spanien. Denn Douglas hat sich dort entschlossen, weil man im Store-Bereich nicht profitabel arbeitet, 2/3 der Verkaufsflächen einzustampfen, also zu schließen. Also wie gesagt, auch das betrifft den spanischen Markt und nicht die anderen. Man plant 136 von derzeit 199 Filialen zu schließen. Davon sind wahrscheinlich so um die 1000 Mitarbeiter betroffen, die ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Interessant ist dieser Aspekt, dass Douglas erst im Jahr 2017, also vor 5 Jahren, durch 2 Übernahmen sein Filialnetz von damals 60 auf jetzt 200 gesteigert hat. So, und jetzt macht man 140 wieder zu. Ich kann wirtschaftlich verstehen, wenn das nicht gesund ist, dass man irgendwie handeln muss. Nur frage ich mich ehrlicherweise, warum hat man vor 5 Jahren eine solche Entscheidung getroffen und muss das jetzt nach so kurzer Zeit wieder schließen? Ne? Letztendlich Aktionäre müssen das ausbaden und vor allen Dingen die Mitarbeiter und das Management wird dafür gefeiert, vor 5 Jahren, dass sie jemand übernommen haben und jetzt werden sie dafür gefeiert, dass sie das alle schließen. Also finde ich nicht ganz so passend, aber so ist nun mal der wirtschaftliche Ablauf.
Ja, ja. Kurze Lebensdauer dieser ganzen Stores da. Ja, ne? Das genau. Ist wahrscheinlich auch viel spanischer dann Competition.
Ja.
Aber das meiste, hast du gesagt hast, dann hat sich Richtung Online verlagert, dann auch im spanischen Markt.
Genau, deshalb bleibt der spanische Markt auch noch wichtig. Ne? Das Kundenverhalten hat sich verändert. Ja klar, man kann das auch nachvollziehen und man muss wahrscheinlich auch mit einer gewissen Konsequenz dann handeln. Nur wie gesagt, vor 5 Jahren, gut, da war ein anderes Management, fragt man sich ja, waren die Dinge nicht vorhersehbar? Man hätte sich ja das Zukaufen sparen können. Ne?
Ja, naja. Das auf jeden Fall.
Aber andere schließen auch Läden. Und damit
andere
kommen
schließen
wir
auch Läden.
Zur nächsten Meldung.
Genau, Wolfgang. Ich habe ähnliche One Good and One Bad News hier mitgebracht heute. Und zwar, ja, leider Orsay meldet auch, dass sie rund 80 Läden schließen werden. Nach Esprit, Galeria Karstadt, Kaufhof und Sinn musste ja leider letztes Jahr der nächste Moderiese sein Schutzschirmverfahren eröffnen. Orsay-CEO Sascha Bob bestätigte ja Ende 2021, dass das Verfahren eröffnet wurde und zwar aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit im ersten Quartal 2022 sah sich der Konzern zu diesem Schritt ja auch gezwungen. In Deutschland gibt es ja ca. 197, der weltweit 708 Filialen. Und darin arbeiten ca. 1200 Angestellte. Insgesamt kommen rund 40% des Umsatzes der Modekette von der deutschen GmbH. Also schon ein betrachtlicher Anteil, der da jetzt ins Schutzschirmverfahren gefallen ist. Wie Bob gegenüber der Textilwirtschaft nun bestätigte, will man in Deutschland mindestens 79 Filialen schließen. In Folge würden bis zu 212 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren.
Hm. Ja, das betrifft aber erstmal nur die deutsche Gesellschaft, ne? Nicht die Muttergesellschaft Moulier in Frankreich, ne?
Nein, genau, das ist die deutsche GmbH per se. Ne?
Okay.
Hat sich jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so stabil gehalten. Positivere Neuigkeiten meldet die Schießermutter. Die meldet nämlich Rekordumsatz. Ähnlich wie Fiedmann hatte die in 2021 nämlich 1,2 Milliarden Euro verbucht. Nämlich die Unternehmensgruppe Delta Galil Industries, zu der unter anderem Schießer und Seven for All Mankind auch gehören. Sie haben, wie gesagt, das Geschäftsjahr 2021 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Im vierten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 26% auf etwa 508,4 Millionen Euro. Und der Gesamtumsatz, wie gesagt, 1,7 Milliarden Euro, das Rekordhoch aller Zeiten.
Mhm.
Mit Wirkung ab dem zweiten Quartal 2021 hatte Delta Galil seine Geschäftssegmente neu geordnet. Zu dem jüngsten Umsatzwachstum hat das dann eben sehr gut beigetragen und man vermerkt auch, dass das in allen geografischen Regionen Vertriebskanälen verzeichnet wurde. Also jetzt nicht nur ein spezifischer Markt, aber natürlich auch wie in allen anderen News, von denen wir zuletzt berichtet haben, konnte das Online-Geschäft sehr stark wachsen. Der Umsatz der eigenen E-Commerce-Website für das Gesamtjahr 2021 belief sich auf rund 223 Millionen Euro und stieg um 66% im Vergleich zu 2020.
Tja, das ist doch mal eine Hausnummer, ne?
Ja, definitiv. Ja, genau.
Ja, ich habe hier noch eine Meldung, da geht es nochmal eine Nummer größer. Und zwar, einmal im Jahr gibt es die Global Powers of Retailing. Die werden zusammengetragen von der Unternehmensberatung Deloitte. Und da werden die größten Einzelhändler sozusagen aufgelistet. Und immerhin gibt es zwei deutsche Unternehmen, die in den Top 10 sind. Das eine ist die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Die sind belegen weltweit Platz Nummer 4. Und Aldi belegt weltweit Platz Nummer 8. Also das ist ja immerhin schon zwei Stück, ne? Größer als, also auf den vordersten Plätzen immer noch der US-Handelsriese Walmart als unangefochten Nummer 1. Dahinter liegt Amazon und die US-Kette Costco. Nur mal nebenbei gesagt, also nicht in den Top 10, aber immerhin irgendwo auch vertreten. Edeka und Rewe sind im weltweiten Ranking auf den Plätzen 17 und 18. Die Metro auf Rang 44. Keconomy, dazu gehört Mediamarkt und Saturn, liegen auf Platz 46. Otto ist auf Platz 75 und die Drogeriemarktketten Rossmann und DM sind auf Platz 92 und 96. Also da sieht man natürlich auch, wo das Geld liegt. Ja. Das sind Drogeriemärkte, Lebensmittel und eben die Medien.
Ja, spannend auch zu sehen, wie sich dann da der Deutsche, die deutschen Supermarktketten da im Ranking schlagen, ne? Dass sie dann auch so weit vorne vertreten sind in der Weltrangliste.
Ja, also die 100 Größten haben ein Wachstum von über 5% im letzten Jahr gehabt. Also das ist schon eine sehr im Durchschnitt sehr stabile und überdurchschnittliche Steigerung zu den meisten anderen Händlern. Also das ist schon ein das sind schon Riesenbrocken, die da in der Welt rumschlummern. Ne?
Ja, noch zu wenden, du sagst 2021 dann die 5% Wachstum von 2020. Ich glaube 2020 waren die Lebensmittel sowieso auf sehr noch sehr hohem Wachstumskurs während der Pandemie. Ne?
Das hat sich fortgesetzt, genau.
Ja. Wir haben in unserer nächsten Kategorie diesmal auch wieder mehr zu berichten. Der Frühling naht. Und ich würde sagen, wir switchen deshalb in unsere nächste Kategorie.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, ganz genau, Anna. Es ist, die letzten Monate waren jetzt ein bisschen spärlich in dieser Kategorie. Es gab nicht so viel zu berichten, aber ja, es geht wieder bergauf. Und heute haben wir starten wir am besten gleich mit einer neuen Kooperation, nämlich Gucci und Adidas. Gucci ist ja Teil des Luxuskonglomerats Kering-Gruppe, aber auch Adidas. Beide sind ja Teile der Hyperkultur, die aus der Streetwear, aber auch der Sportwear-Tradition hervorgegangen ist und die natürlich auch in der Modewelt für Furore sorgen. Mode- und Sportbekleidungskollaborationen in großem Stil sind auf Dauer natürlich immer beständig, haben wir auch in den letzten Monaten erkannt, Adidas zum Beispiel mit Prada. Und es gibt dann natürlich auch andere Verbindungen. Wir haben berichtet von Gucci mit Balenciaga, beide gehören ja der Kering-Gruppe an. Da war das jetzt gefühlt, also nicht nur, wie der Name sagt, das Hacker-Project. Es war ein gewisses Hickhack, die haben sich gerieben. Gucci, die das, oder wie man auch diese Verbindung nennen wird, schaut eher wie so ein freundliches oder freundschaftliches Kräftemessen aus. Wie schaut die Kollektion jetzt aus? Sie haben beide jetzt quasi die traditionelle Sportwear ferngehalten und haben stattdessen Baskenmützen, Blazer oder aber auch Schuhe mit den Three Stripes auf den Absätzen entworfen. Und das Ganze war natürlich jetzt bei der Mailänder Modewoche zu sehen, und zwar Herbst, Winter 2022, 2023. Wer war in der Front Row natürlich, neben Anna Wintour, war auch natürlich diese, man hat es gesehen vielleicht, auch ihr in den Zeitungsartikeln, die hochschwangere Rihanna mit ihrem Kindsvater quasi, den ASAP Rocky, oder weiß nicht, wie man den Anna...
ASAP Rocky.
Ja,
ASAP Rocky. Mit Bacher Riri.
Ja, jedenfalls, die waren natürlich auch präsent. Der Bauch war, also der hat geleuchtet, da hat sie nicht verkleidet, aber ja.
Ja, die stellt ihn gut in Schau aus. Aus den sozialen Medien bekommt man jeden Tag irgendwelche New Posts von den zwei. Sieht ja auch bezaubernd aus, kann man nicht sagen. Ich habe die Gucci Didas, wenn man das so nennt, jetzt Show auch ein bisschen über Instagram verfolgt. Das heißt nur Baiety. Ja, sind schon richtig coole Teile auch dabei. So eine lustige Kappe habe ich auch gesehen. Vorne Gucci, hinten Adidas-Kappe, aber es ist eine Kappe mit zwei Schirmen, vorne und hinten.
Ja, ist wieder richtig wild. Ist wieder eine tolle Kooperation, muss man sagen. Ne? Zwei sehr starke Marken, ja.
Ja, cool. Ja. Und ich meine, Weiterentwicklung und natürlich andere Zielgruppen und Kunden kreiert man auch auf diesem Wege.
So ist es, genau. Aber auch eine andere Marke hat Mailand genutzt, um ein bisschen für Furore zu sorgen, Heidi, ne?
Ja, und zwar Giorgio Armani. Es gab ein Opening in Milano, und zwar Armani Exchange hat den größten und repräsentativsten Flagship-Store in Europa. Und das auf 480 Quadratmeter, auf zwei Etagen, auf der Corso Vittorio Emanuele, gleich nahe der Piazza San Babila, in einem wunderbaren Gebäude des Architekten Gio Ponti eröffnet. Armani selbst war natürlich hier mit seinem Team verantwortlich und hat besonderen Wert auf ressourcenschonende Materialien, Nachhaltigkeit und auch natürlich das ganze gepaart mit Minimalismus geachtet. Deckenhohe Eichenlatten sind zu sehen, ein Steinboden, schwarze Decken, die verdecken natürlich dann alle Installationen. Die verwendeten Materialien sind von Metall bis Glas, sind demontierbar, wiederverwendbar, aber auch recycelbar. Bei der Herstellung von Keramik wird zum Beispiel ein Anteil von 20-40% aus recyceltem Material verwendet. Das Holz und die Verkleidungen stammen aus zertifizierten Wäldern. Beleuchtungssystem ist natürlich auf dem neuesten Stand der LED-Technologie, klarerweise. Wenn man da mal in der Nähe ist, würde ich auch mit dem Lift fahren, der ist aus Glas. Das hat man dann sicher einen guten Überblick über das Geschäft. Was Armani auch hier einfließen lassen hat, waren avantgardistische Systeme und Technologien, die für ein einzigartiges Einkaufserlebnis sorgen, mit großformatigen Videoflächen. Also das liebe ich ja, weil da kann man ja natürlich alles darstellen, was man möchte, und hat lange Zeit eine Freude damit. Es gibt einen Smart Checkout, und die Point of Sale Mobilität sorgt für einen reibungslosen Zahlungsverkehr. Es ist ein wichtiger Schritt, diese Eröffnung, in der Geschichte für die Armani-Gruppe. Begonnen hat das ja 1991 in New York City, also Armani Exchange, und war an und für sich für die junge Generation gedacht, weil es ja die günstigere Linie ist von Giorgio Armani. Und ihm ist immer wichtig gewesen, der Dialog mit den Menschen. Und das liegt ihm am Herzen, das möchte er wissen. Und das ist natürlich auch gut, natürlich, weil man dann die jungen Leute dann weiterführt in die nächste, also in die anderen Kollektionen. Und natürlich eine gewisse Art von Kundenbindung stellt das ja auch dar.
Ja, ist für die Luxusmarken jetzt, sage ich mal, oder für die Premium-Marken jetzt auch wichtiger, denn jeder auch von da einzusteigen. Also man sieht es ja auch in anderen Marken jetzt, vor allem gerade auch nach der Pandemie, wo die ganze, sage ich mal, ja, more formal wear ja nicht mehr so Anklang findet. Bei Hugo Boss sieht man es ja auch mit der neuen Linie Hugo, wo die ja auch Monobrand-Stores aufmachen. Und spannend jetzt zu sehen, dass auch mit Armani Exchange Armani die ein bisschen coolere, jüngere Linie weiter verfolgt, ne?
Ja, das ja auch so ein bisschen vernachlässigt, ne? Also, weil ich kann mich erinnern, 1991, ich gehörte auch zu denen, die damals nach New York gefahren sind oder geflogen sind, sich das angeguckt haben, weil es ein cooler Laden war, die Kollektion fand ich toll. Und das ist so ein bisschen, man hat das nicht wirklich gepflegt, das ist auch nicht wirklich groß geworden, und nur so an ganz sporadischen Punkten habe ich das wahrgenommen in den letzten Jahren, leider, weil ich fand das eigentlich immer ganz gut, wenn man seinen Namen, der für Qualität und Stil steht, auch sozusagen breiter ausrollen kann und anderen Menschen zur Verfügung stellen kann.
von den Italienern zu den Franzosen. Nämlich, wir haben ja auch berichtet von Dior mit der Kooperation Techno Gym im letzten Jahr, wo Dior, sag ich mal, auch mit Techno Gym verschiedene Art Leisure Wear präsentierte, aber auch, sag ich mal, Fitnessgeräte in Kollaboration mit dann Techno Gym, die da die Kompetenz dann auf jeden Fall im technischen Bereich bieten. Und zwar, um diese Kollaboration zu unterstreichen, konnte man die Produkte in diversen Pop-Ups vom 9. bis 25.02. An verschiedenen Locations in China, also Shanghai, Beijing, Chengdu kaufen, aber auch Hongkong, Seoul oder Bangkok und Tokio. Mich jetzt aber am meisten gecatcht, muss ich sagen, der Pop-Up im Edition Hotel in Sanya in China, wo dort diese limitierte Edition auch vorgestellt wurde, nämlich inklusive Dior Outdoor Swimming Pool. Also muss man sich so vorstellen, man spaziert in dieses Hotel rein und der Poolboden ist wirklich mit Dior Monogrammen und Logos da geschmückt. Zusätzlich hat Dior auch verschiedene chinesische Influencerinnen engagiert. Unter dem Hashtag Dior Vibe wurden da Workout-Tutorials aufgenommen und die User und Kunden sozusagen konnten da diese Home-Workouts sich anschauen. Sie generierten damit über 440 Millionen Views seit dem Launch. Und dies unterstützte natürlich auch den Online-Traffic auf der Dior-Website. Da kann man sich die Pop-Ups nämlich auch virtuell anschauen. Also ein kleiner Metaverse-Store auf der Dior-Website sozusagen. Echt spannend und schaut dann wirklich wie ein normaler Pop-Up aus, so wie sie ihn auch an den verschiedenen Pop-Up-Locations ausgeführt haben, für den, der mal reinschauen möchte.
Ja, und von der großen, weiten Welt kommen wir jetzt in die Steiermark. Ich befinde mich ja aktuell in Graz und bin ja da jetzt quasi mittendrin. Ihr beiden, ich habe eine Frage, und zwar, was glaubt ihr, was Thomas Philips und mich, also Heidi Gritz, was wir beide gemeinsam haben? Habt ihr eine Idee?
Das, kommt ja auch aus Graz vielleicht.
Na, wohl eher nicht. Nein, also ganz lustig. Ganz lustig. Wir beide haben gemeinsam, dass wir unseren ersten Store in Köflach in der Steiermark eröffnet haben. Also ich damals den allerersten für Levi Strauss, das erste Konzept, das ich entworfen habe. Und nun am Bahnweg 6 in 8580 Köflach eröffnet jetzt Ende März die erste Filiale in Österreich. Thomas
Philips. Wo ist denn Köflach, bitte?
Naja, das ist so eine halbe Stunde von Graz entfernt. Also von der Designhauptstadt, Kulturhauptstadt Graz, kurz entfernt. In der Nähe auch sind die Lipizzaner und Biber, ist auch nicht weit entfernt, also wo die weißen Pferde herkommen. Eine schöne Gegend und da lässt sich jetzt Thomas Philips nieder und startet seine Österreich-Expansion.
Mhm. Wie gesagt, Heidi, ich muss das erstmal googeln. Ich dachte mir Philips zuerst, Philips die Elektronik, aber ich kannte Thomas Philips jetzt so gar nicht. Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, was sie so verkaufen.
Ja, natürlich. Und zwar, der Firmenhauptsitz von Thomas Philips ist in Osnabrück. Es gibt rund 250 Märkte in Europa, der Schwerpunkt natürlich auf Deutschland, aber auch einige sind in Litauen. Nun startet man, also man möchte rund 25 bis 30 Filialen in Österreich starten, sagt Martin Gaber, der da zuständig ist für diese Expansion. Der Fokus liegt auf Haushaltswaren, Gartengeräte, Gartenutensilien, all diese Dinge. 18.000 Artikel sind permanent im Sortiment. 100 bis 200 sind in der Aktion laufend veränderbar. Das sind die sogenannten Schnäppchen. Kampagnenslogan von diesem Unternehmen ist her mit dem schönen Leben, auch für die kleine Geldbörse. Und wie werden die Locations ausgesucht? Ist ja auch spannend, wenn jemand da in Köflach startet. Die Firmenphilosophie sagt, es muss nicht immer nur ein gängiger Standort sein und mitten in der Stadt, sondern man braucht eben Platz. Man braucht mindestens 1000 bis 1200 Quadratmeter und natürlich dann auch angeschlossen Parkplätze. Und das Einzugsgebiet, das Sie vorsehen, ist ungefähr 30.000 Haushalte. Sie bewerben es jetzt noch recht, wie soll ich sagen, na, old fashioned irgendwo, mit Flugblättern im Umkreis von 15 bis 20 Minuten entfernt. Und ja, das ist jetzt geplant für Ende März.
Ja. Ja, spannend. Wenn wir dann im ländlichen Bereich sind, wahrscheinlich eher zu sehen, weil die brauchen ja so Standalone.
Genau. Die sind ja eher so in Fachmarktzentren zu finden, ne? In der Umgebung auch von Supermärkten und sowas, wo die Menschen sowieso mit dem Auto hinfahren.
Genau. Mhm. Und wie gesagt, man sieht auch, dass natürlich nicht nur Corona-bedingt, sondern auch generell die Menschen wieder, sofern man einen Garten hat hier oder einen Balkon, eine Terrasse, dass man sich hier wieder Gutes tut und dort das wieder behübscht und sich was gönnt dafür, für den eigenen, für Balkonien und für die eigenen Freiflächen. Und ja, und da zielt quasi dieses Unternehmen jetzt hin.
Ja, definitiv auch eine Branche, die ja von der Pandemie, sag ich mal, ja, profitiert hat, als zu Hause schöner machen.
Das zu Hause schön. Genau.
Genau, und wir berichten ja immer wieder von so tollen Brands und von Laufstegen etc. Und das ist jetzt einmal was Bodenständigeres und das passt auch ganz gut zu uns.
Genau. Ist ja auch ein Einzelhändler. So ist es.
Ganz das, genau. Das kann man wenigstens anfassen, im Gegensatz zur nächsten Kategorie, ne?
Genau, Wolfgang. Wir kommen jetzt nämlich in deine neue Lieblingskategorie.
Neues aus dem Metaverse.
Deutsche Gabbana haben, glaube ich, ähnlich wie Wolfgang ihre Bedenken beim Metaverse, weil Domenico Dolce und Stefano Gabbana meinen, sie sind jetzt für diese Welt schon beinahe zu alt, aber sie meinen, let's try it. Und was haben sie gemacht? Es war ja die, wie vorher schon berichtet, die Mailänder Modewoche. Und bei ihrer Show, also bei der Show von Deutsche Gabbana, wurde ein virtueller Laufsteg mit einem realen zusammengefügt. Auf einer riesigen Leinwand, da sind Avatare gelaufen, die die neue Kollektion trugen. Die sind aufs Publikum zugelaufen. Beim Übergang von Leinwand zu Laufsteg verschwanden dann die virtuellen Models und wurden dann durch jene aus Fleisch und Blut ersetzt. Die sind dann über den Laufsteg gelaufen und man denkt sich sonst, naja, wie passt das dann irgendwie zusammen? Man kennt ja von Deutsche Gabbana immer die Motive aus ihrer Heimat, aus Sizilien, die Zitronen und die üppigen Muster. Natürlich war das diesmal nicht der Fall. Es war sehr viel Latex, es war sehr viel Rot, Schwarz. Besonders aufgefallen ist ein rotes, herzförmiges Kleid. Das war aus Latex. Es hat ausgeschaut ein bisschen wie so ein menschengroßes Emoji, das da rüber geschwebt ist. Und wir wissen ja, die Italiener lieben ja Amore und Molto Sexy und überhaupt auch Deutsche und Gabbana. Sie sagen auch, dass der Avatar aus dem Metaversum so etwas im 21. Jahrhundert verkörpert, wie eben die quasi unter Anführungszeichen Sexbomben das waren für das 20. Jahrhundert. Das war so ihre, das haben sie jetzt so formuliert. Und aber es ist ja, man kann ja den Avatar ja so kreieren, wie man möchte. Also man kann dem Ganzen schon was abgewinnen, da je nachdem, wie man den Avatar eben gestaltet, kann sowohl sein oder auch nicht. Ja, also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Ja, ich bin dem ja ein bisschen offener gegenüber als Wolfgang jetzt noch die letzten Woche. Ich glaube, deine Perspektive öffnet sich ja auch. Aber das als Sexbombe zu bezeichnen, Avatar, das ist sogar mir ein Schritt zu weit.
Ja, also, naja, mal sehen. Aber es war jetzt nicht nur in der Modewoche jetzt in Mailand, wo das dargestellt wurde, also diese Verbindung von Deutsche Gabbana unter anderem. Es findet ja auch in ein paar Wochen, also genauer gesagt vom 24. bis 27. März, findet auch die erste Modenschau im Metaverse statt. wir haben ja schon mehrfach erklärt, was Metaversen sind, und zwar interaktive Welten, die in einem 3D-Raum anstelle halt von Chatrooms oder Social-Media-Posts dargestellt werden, wo es keine Grenzen gibt, wo man frei ist und beinahe alles machen kann darin. Das reale Leben kann imitiert werden, man kann sich so zeigen, wie man gerne wäre, aber nicht kann in Wirklichkeit. Und ja, also auch wie man wohnt, wie man sich kleidet. Und ja, da hat man jetzt bei dieser Modeschau die Möglichkeit, wird auch stattfinden im Decentraland. Wir haben bei der letzten Ausgabe ja berichtet, Anna, du, von Philipp Lein, der sich dort ein Imperium erschaffen hat. Und da werden auch natürlich die bekanntesten Modehäuser und die talentiertesten Schöpfer, die werden dann natürlich teilnehmen bei dieser allerersten Metaverse-Modenschau. Und bezahlen wird man im Decentraland natürlich mit der digitalen Geldbörse, Kryptowährungen und NFTs, also Non-Fungible Tokens. Und ja, was ist das Ziel? Einzigartige virtuelle Avatar-Wearables anzubieten, also dass man sich ja was kaufen kann, wo man dann im Metaverse dann sich zeigen kann, zum Café gehen kann, Freunde treffen kann, etc. etc.
Und mit dem Thema Metaverse, das hat jetzt eine Premiere, dass ich da sogar mal einen Beitrag mache dazu, aber ich lasse mich ja auch gerne da mal von Zahlen und Fakten irgendwie leiten und überzeugen. Also jedenfalls hat ein Marktforschungsinstitut, nämlich Gartner, die haben geschätzt, dass bis 2026 jeder Erdenbürger mindestens eine Stunde im Metaverse verbringen wird. Ja, believe it or not. Und und sie haben eine Umfrage unter deutschen Konsumenten gemacht. Da haben 40% gesagt, dass sie sich vorstellen können, auch in Zukunft dort einzukaufen. Ich weiß nicht, wen sie gefragt haben, mich jedenfalls nicht. Spannend bleibt dann auch die Frage an die sie befragt haben, wofür sie selbst Geld im Metaverse ausgeben würden. Manche für Erfahrungen, die sie im realen Leben nicht machen können, also ne, Parallelwelt. Ein Zukunftsforscher hat gesagt, er würde gerne 1 Milliarde Menschen, die heute keine Identität haben, wenigstens eine virtuelle Identität geben. Und andere haben so einen ganz profanen Wunsch geäußert, wie einen richtig gut gemachten Business-Avatar, der sie auf den Geschäftsmeetings vertritt. Also das ist die Steigerung von Zoom-Meeting, ist dann ein Metaverse-Business-Meeting mit künstlichen Figuren. Ja, das...
interessant.
Ja, das ist sehr interessant.
Also Wolfgang, du hast noch, und jetzt sind wir 2022, 4 Jahre. Gehörst du ja dann auch zu einem von den 4 Erdbürgern? Ich bin gespannt.
Ja, ich habe einfach da bislang noch keine Berührung sozusagen mit gehabt und keine persönlichen Erfahrungen. Das muss man wahrscheinlich machen, damit man auch versteht, was da sozusagen vielleicht in Menschen vor sich geht. Ne? Ich werde es machen.
Ich war schon beim Konzert. Ich war schon beim Konzert und habe da mit dem Avatar abgetanzt.
Ja.
Also das war schon wirklich
lustig. Ja. Du bist da wirklich die Vorreiterin.
Mir taugt das,
würde ich mal sagen.
Ja.
Ich habe es auch nicht gemacht.
Ich fand das lustig.
Vom Metaverse haben wir heute auch unsere monatliche Kategorie wieder. Und zwar Brand of the Month. Genau, und zwar habe ich für dieses Monat Kanye West auserkoren oder Yee. Ich weiß nicht genau, wie jetzt letzten Endes dann sein Name oder seine Marke aktuell ist, aber ich glaube, Yee ist das Aktuellste. Und zwar macht Kanye natürlich jetzt nicht erst seit diesem Monat von sich reden, aber mit der im Februar gestarteten Netflix-Trilogie, die ja 23 Jahre seines Lebens zusammenfasst, schafft es der Lebenskünstler, kann man schon quasi sagen, sich wieder einmal grandios in Szene zu setzen. Heidi, Wolfgang, habt ihr da schon mal reingeschaut in die Dokumentation?
Ich habe nur den Trailer gesehen, muss man sich mal angucken, ne?
Ja, definitiv spannend und erklärt halt wieder einen Buzz. Wir hatten ja auch schon letztens berichtet, Heidi, seine kürzlich mit Gap engineiert bei Balenciaga Kollektion, ist für Julia jetzt auch zum Vorverkauf erhältlich. Was auch spannend ist, ja, in dem Atemzug zu nennen, ist sein neues Album Donda 2. Soll eigens über seine eigene Hardware, nämlich dem Stemplayer, laufen, für den Fans rund $200 zahlen müssen. Immerhin wurde der Player innerhalb von 24 Stunden nach Ankündigung schon 8000 Mal verkauft. Und einen Deal von Apple über 100 Millionen Euro soll er laut eigenen Angaben abgelehnt haben. Also Apple wollte ja, wieder das alleinige ja, Streaming-Recht für sein neues Album haben. Hat Kanye ja so nicht angenommen. Das vorige Album Donda 1 war ja nur über Apple Music streambar. Hm. Ja, wer kann, der kann, ne?
Ja, das, ja das gibt ja eine Reihe von Musikern, die den Streaming-Diensten kritisch gegenüberstehen. Sie wissen, dass sie damit Geld verdienen können, aber sie wissen auch, dass sie dann auch aus ihrer Sicht Opfer werden von der Musikindustrie, die ihnen dann sagt, was sie zu machen haben. Ne?
Ja, sowieso. Ja. Aber muss man auch die Power haben, ja, da deinen eigenen Player dann aufzusetzen und dann ja Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music ja, das Angebot abzulehnen. Ne?
Ja, genau.
Ja, aber das Teil ist ja super. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen habt. Das ist so ein rundes Teil, so in so ein Braunton, so hautfärbig, so in etwa. Schaut ein bisschen so leicht rau aus, also nicht glänzend, mit vier Balken. Und mit diesem Gadget kann man jeden Song customizen, also die Vokale kontrollieren, Drums, den Bass, Teile isolieren. Ja, jeder Song kann damit quasi bearbeitet werden. Also das ist schon eine ganz tolle Geschichte, weil so kann jeder quasi damit seine eigene Musik kreieren. Und dann leuchtet es auch noch so schön, diese vier Balken, also so in kleinen Einzel-LEDs kommt es mir vor. Also spannende Geschichte.
Ja. Also das kann ich mir dann wie eine App runterladen, Heidi? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du wieder
du kaufst das Teil, also das ist eben dieses runde Teil, www.stemplayer.com, und dann musst dich dann, da kannst du dich dann connecten und da kannst du es dann runterladen. Und natürlich musst halt diese $200, das man muss natürlich zahlen, und da gibt es aber Plattformen, auf TikTok gibt es ganz viele Videos schon, da kann man dann sich das Ganze anschauen, und die Leute sind da anscheinend sehr begeistert, und das ist eben quasi zu verbinden mit Lautsprechern, und also am liebsten würde ich das sofort ausprobieren, ja, also muss jetzt einmal, ja, ich liebe ich Musik, also
gerade.
Musik ist mein Leben, ja, also ich wäre am liebsten Ding geworden, also wie heißt denn?
Ja, Musiker.
Mit Schlagzeug, ja.
Schlagzeuger.
Drummer.
Ja. Also,
Drummerin.
Ja, das wäre doch cool gewesen. Aber ja, nein, aber das ist natürlich, und deswegen glaube ich, ist er auch so, dass er, weil er dieses Gadget erfunden hat mit sich einem Team, und das so besonders ist und so, so viel kann und so outstanding, dass er deswegen quasi auch Apple gesagt hat, nein, danke.
Ja klar, ja. Wenn das dann auch noch Zusatzfunktionen hat, ist das ja dann auch gleich ein zusätzlicher Marketing-Buzz, um diese Hardware dann auch zu verkaufen.
Ja? Ja. Genau, ja. Genau. Also die Farbe, wenn Sie das anschaut, die Farbe schaut ein bisschen so aus wie so eine Shapewear seiner Ex-Frau. Also diese
Skims.
Ja, genau. Aber ja, also wird sich was gedacht haben dabei. Also vielleicht kann man das noch irgendwo eruieren. Aber spannende Geschichte.
Sehr spannend, auf jeden Fall.
Ja.
Und damit kommen wir auch zu unserer allerletzten Kategorie für den heutigen Podcast.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und da haben wir nur eine Meldung, und ich wünschte, dieses Produkt, was hier genannt ist, würde es nur im Metaverse geben, aber nein, auf Twitter kann man das nachlesen. Die Firma Oetker, Dr. Oetker, bringt eine neue Pizza raus am 1.4. und sie versichern, das ist kein April-Scherz, und zwar eine Pizza, die belegt ist mit Fischstäbchen, einem weiteren Produkt aus dem Hause Dr. Oetker. Das soll eine Sonderedition werden. Und ja, also wie gesagt, ich esse gerne, ich esse auch gerne Pizza, aber das ist sozusagen, da wünschte ich mir doch eher, es wäre im Metaverse geblieben.
Ja, das glaube ich.
Aber man wird sehen.
Ich bin ja schon generell kein Fischstäbchen-Fan, aber dann auch auf einer Pizza. Hm. Puh,
Wahnsinn.
Muss nicht sein. Man muss nicht alles kosten. Ne?
Genau. Ja.
Wie solche Dinge entstehen, würde mich ja mal interessieren, wer auf so etwas kommt. Ja? Ob das so im nüchternen Zustand ist oder mit zwei Atü, also irgendwo spannend.
Zwei Avatare haben sich das ausgedacht.
Marketing wahrscheinlich, ne? Ja, zwei Avatare wahrscheinlich, ne? Aber ein Marketing-Gag, wir reden drüber, ne?
Ja, also, genau.
Sagen alle, was ist das? Und Dr. Oetker hat zwar wieder gut Werbung gemacht, ne? Redezeit, wie man es nennt.
Genau.
Sehr gut. Wir sind mit unserer Redezeit damit am Ende. Ja, wir wünschen euch eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast. Stay healthy, stay safe und alles Gute.
Ja, okay. Bleibt alle gesund. Bis dann.
Ja, liebe Grüße. Bye, bye.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Und jetzt seid ihr dran.